Ja, dann hallo zum inzwischen vierten Webmontag. Erstmal herzlichen Dank an die Leute vom New Thinking Store, an Markus, dass Sie den Raum wieder zur Verfügung gestellt haben. Hallo an euch alle. Wir haben heute auf dem Programm, wie ihr im Wiki schon sehen konntet, drei Vorträge. Mein Name Peter Schink. Ich bin Redakteur bei der Netzzeitung und mache noch so einige andere Dinge nebenher. Und drei Projekte heute Abend, wie gesagt, die sich hier vorstellen wollen. Ich stelle als erstes mal die Frage, ob vielleicht noch jemand da ist, der auch noch etwas vorstellen will. So spontan, okay, das ist nicht der Fall. Dann haben wir drei heute Abend. Ich begrüße herzlich Robert von Freifunk und ich würde sagen, du fängst mal an, nachdem du hier schon sitzt, das Projekt vorzustellen.
Ja, hallo. Schön, dass ich das heute hier so vorstellen darf. Ich werde also euch in den nächsten 20 Minuten Freifunk bzw. das Berliner OLSR-Experiment vorstellen. Gleich mal vorweg, wenn ich irgendwie zu leise rede, irgendwie mal melden und was sagen. Wenn Zwischenfragen sind, könnt ihr gerne machen. Also ich mag das Thema und erzähle auch gerne darüber. Und wenn irgendwelche Details, wenn ihr irgendwelche Details wissen wollt, dann fragt einfach. Gut, dann fangen wir einfach mal an. Also, die Idee von dem OLSR-Experiment oder im größeren Freifunk ist, dass wir ein selbstverwaltetes, dezentrales Netz schaffen, das in seiner Nutzung nicht eingeschränkt ist. Und das Ganze ist, ist ein Computernetzwerk, so wie wir das aus dem Internet kennen. Und wir verwenden dafür ganz handelsübliche Technik. Und um größere Strecken zu verbinden, benutzt man halt einfach WLAN. So. Kurze Frage, sind denn Leute dabei, die Freifunk schon kennen? Einfach mal kurz Hand hoch. Interessant, also es hat sich schon ein bisschen rumgesprochen. Für diejenigen, die es nicht kennen, so Computerbegriffen seid ihr alle so recht firm, WLAN-Router und solche Geschichten. Okay, also auf dem Bild hier seht ihr zwei WLAN-Router eingezeichnet. Es soll jetzt hier einfach mal so ein idealisiertes Beispiel darstellen. Ich stelle mir jetzt vor, am Oranienburger Tor hat jemand einen WLAN-Router aufgestellt. Der Kreis deutet an, welche Reichweite dieses Gerät hat. Und drüben am Rosenthaler Platz hat auch jemand einen Router. Und die würden jetzt ganz gerne irgendwie Daten miteinander austauschen. Warum, da komme ich später dann dazu. Und das geht aber so nicht, weil die beiden Netze sich nicht sehen würden. Und jetzt könnte der New Thinking Store ganz nett sein und hier auch noch einen Router aufstellen und dadurch zwischen diesen beiden getrennten Netzen eine Verbindung aufbauen. Und wenn man jetzt Daten vom Oranienburger Tor zum Rosenthaler Platz bringen möchte, dann könnte das der Router in der Mitte der New Thinking Store stünde tun. Und dieses Weiterleiten von Paketen, das wird in der Fachsprache Routing genannt. Und sowas erledigt eine Software namens Routing Daemon. Und beim Freifunk brauchen wir ein System, das so nach dem Stelle-Post-Prinzip arbeitet. Also ich sage was jemandem anderem und dieser sagt es jemand anderem weiter. Und auf diese Art und Weise kommen die Pakete dann schlussendlich am Ziel an. In Berlin beim OLSR-Experiment wird ein Protokoll benutzt, das sich OLSR nennt, Optimized Link State Routing genannt. Daher kommt eben der Name. So, das waren jetzt sozusagen die theoretischen Grundlagen. In der Praxis sieht das so aus, dass man einen solchen WLAN-Router benutzt, der Firma Linksys. Das Modell ist WRT54GL, wird bei den Freifunkern auch einfach immer WRT genannt. Bei dem wird einfach die Software, die da drauf ist, also man kann sich vorstellen, dieses Gerät ist ein kleiner Computer, hat 4 MB RAM, ein bisschen Festspeicher und da ist halt auch ein Betriebssystem drauf, das ist Linux-basierend und diese Software, die da drauf ist, wird halt ausgeliefert vom Hersteller, so wie sie ist, aber das ist fürs Freifunk nicht so richtig spannend und nutzbar und an der Stelle kommt die Freifunk-Firmware ins Spiel, die halt von der Community entwickelt wird. Das Gerät ist deswegen so interessant, weil man halt die Antennen davon abschrauben kann und gegen bessere ersetzen kann, mit denen man höhere Reichweiten überbrücken kann und sie besser an den Einsatzzweck anpassen kann. Also mit diesen Antennen, die man jetzt dort sieht, die werden auch Stummelantennen genannt, schafft man es nicht, irgendwelche kilometerweiten Verbindungen aufzubauen. Dafür braucht man spezielle Antennen. dann ist es so, dass dieses Gerät halt von der Community in- und auswendig also die Community kennt dieses Gerät in- und auswendig. Wenn da mal irgendwas komisch blinkt beim Starten, dann kann sofort auf der Mailingliste jemand sagen, ja, da hast du das und das falsch gemacht und das kriegst du so und so wieder ganz. Nichtsdestotrotz gibt es auch noch ein paar andere Möglichkeiten, am Freifunk teilzunehmen. Es gehen noch ein paar andere WLAN-Router von anderen Herstellern. Da ist dann allerdings die Wissensbasis nicht so breit. Und man könnte auch interne WLAN-Karten benutzen und Laptops und so weiter. Wird auch gemacht, aber dann ist das alles etwas umständlicher. Hier in Berlin wird die Freifunk-Firmware entwickelt von dem Sven Ola. Und die, also davon sehen die meisten halt die webbasierte Bedienoberfläche. Diese Oberfläche wird auf dem Gerät generiert und man kann sie sich dann halt mit einem Webbrowser angucken und dadurch damit das Gerät konfigurieren oder irgendwelche Statusinformationen abfragen. Ganz gut gelungen ist das Hilfesystem von dem Teil. Da gibt es zum Beispiel auf der Hauptseite direkt nachdem man die Software installiert hat, eine Tabelle mit schönen grünen Häkchen und roten Kreuzen, die einem sagen sollen, was man noch zu tun hat, bevor das Gerät endgültig für den Freifunk richtig konfiguriert worden ist. Es gibt diverse Übersetzungen und Layouts. Zum Beispiel haben die Wiener ein ähnliches Projekt wie wir, das nennt sich Funkfeuer.at und die haben halt eine Homepage mit einem anderen Layout und die Freifunk-Firmware sieht dann halt mit dem Funkfeuer.at-Layout ein bisschen anders aus und dann fühlen die Wiener sich gleich heimisch auf dem Gerät. So, ja, Paris Saint-Phil ist ein Freifunkprojekt, was halt in Paris stattfindet. Dann gibt es noch London Wireless und in Italien gibt es auch noch was. Und innerhalb von Deutschland, zum Beispiel Leipzig, Dresden und so weiter, da gibt es auch Communities, die auch ein bisschen eigene Layouts verwenden. Dann ermöglicht die Freifunk-Firmware, dass man diverse Erweiterungen installieren kann, mit denen man Statistiken abrufen kann über den Datendurchsatz, man kann virtuelle Netzwerke einrichten, alles was man braucht. Und das Beste daran ist, es ist alles freie Software. So sieht die Freifunk-Firmware aus, das ist die Berliner Variante, ist der Website vom OSR-Experiment nachempfunden, mit dem Logo von Freifunk und mit den Farben und so weiter. Das hier ist Teil des Verwaltungsmenüs, also hier sieht man jetzt die Konfiguration von dem WLAN-Router, so wie er bei mir zu Hause steht, mit der IP-Adresse 104.202.25.1 und da sieht man auch die wichtigsten Daten, die man hier in Berlin benutzt, alles sehr technisch, werde ich jetzt nicht so darauf eingehen, aber ihr könnt mich hinterher gerne in Gespräche verwickeln und alle Details ausquetschen und fragen, mache ich gerne. Ja, aber ich gehe jetzt mal so weiter. Kommen wir mal zu dem Punkt, vielleicht die Frage klären, was kann man denn damit überhaupt machen? Also, da dieses Netz halt von seinen Benutzern angetrieben wird, ist auch das, was man damit macht, durch die Nutzer bestimmt. Es gibt da halt praktische Sachen und es gibt auch visionäre Ideen, Dinge, die halt noch nicht so schnell umgesetzt werden können. Die einfachste Variante, die man so machen kann, ist Internetzugang weiterleiten. Das heißt, irgendjemand gibt Internet frei und jemand anders bekommt das dann. So, bei mir zu Hause in der Fürbringer Straße in Kreuzberg sieht das so aus. In meiner WG, wir wohnen da in der dritten Etage auf der rechten Seite und wir haben da halt ein DSL-Flatrate und die ist mit dem Internet verbunden. Nein, nicht die DSL-Flatrate ist mit dem Internet verbunden, aber die sorgt dafür, dass wir mit dem Internet verbunden sind. Und der WLAN-Router, also dieser WAT, ist darin angeschlossen. Und in der Nachbarwohnung steht ebenfalls ein WAT und diese Funkbereiche, also dieser Geräte überlappen sich. Und an diesem Computer ist der Rechner unserer Nachbarin angeschlossen und die bekommt über das Funknetz Internetzugriff. So, und ganz nett fand ich, 2 Tage nachdem wir das bei ihr eingerichtet hatten, kam mein Nachbar vorbei und hat da mal gefragt, ja, die Katharina hat da irgendwas erzählt, ihr macht da was mit Funk, dann haben wir das dem erklärt und dann hat er sich ebenfalls noch damit angeschlossen. Und so ist unsere kleine Funkwolke schon zu drei Routern angewachsen. So. Eigentlich wollte ich jetzt gleich zu den visionären Sachen weitergehen, aber da dieses Thema Internetzugang nicht ganz ohne ist, wollte ich noch ein paar Sachen dazu sagen. Also Internetbereitstellung findet immer irgendwie auf freiwilliger Basis statt. Es gibt da keine Nutzungsgarantie, darf auch nicht so sein, weil ansonsten würde derjenige, der das tut, zu einem Internet-Service-Provider werden und hätte damit auch irgendwelche rechtlichen Verpflichtungen und müsste irgendwelche Verträge unterschreiben und sich möglicherweise wo anmelden. wenn man da irgendwie Geld für nimmt, dann darf es ausschließlich nur für die Wartung oder Pflege von dem WLAN-Router sein. Sozusagen, man garantiert die Teilnahme oder man unterstützt die Teilnahme am Freifunk, nie aber für das Internetangebot selber. Und was ich häufig so gefragt werde, ja, wie ist denn das mit Tauschbörsen und dem Traffic und wie kann man das dann noch aushalten? Sowas löst man am besten persönlich mit den Leuten, die da teilnehmen. Also wenn man sich mit seinen Nachbarn auskennt, dann ist das auch gar nicht so ein großes Problem, denke ich. Bei der Haftung kann ich sagen, wenn da irgendjemand was Illegales tut, ist diejenige Person, die es tut, dafür verantwortlich und schuld. Aber ich bin kein Jurist und da gebe ich jetzt auch keine juristische Auskunft. Da gibt es sicher irgendwelche Fallstricke in der Beziehung, die man da beachten sollte. Aber grundsätzlich ist halt derjenige, der irgendwas Illegales tut, dafür auch verantwortlich. So. Die anderen Anwendungsgebiete, die halt noch nicht so umgesetzt sind, die aber in der Planung sind und die öfters mal auch bei den Treffen besprochen werden, ist das zum einen Voice over IP, das heißt telefonieren übers Internet normalerweise, aber hier geht es darum, halt das Funknetz dafür zu benutzen, sodass man nicht erst ins Internet muss. Und eine andere Sache ist, dass man in unserer Region halt Medien verbreitet, das heißt irgendwelche Kulturstätten, meinetwegen das Tacheles oder RW-Tempel, machen irgendeine Veranstaltung und übertragen das, was es dort gibt, als Stream ins Netz, ins Freifunknetz. Und alle Freifunkteilnehmer können sich das dann auf ihre Rechner übertragen oder können dann ihren Client einschalten, mit dem sie das empfangen können. Ja, und wer noch irgendeine tolle Idee hat, der kann die da einfach dazu schreiben oder mal hinkommen zu den Treffen und die mit den Leuten besprechen. Vielleicht gibt es ja irgendjemand, der die ganz toll findet und dann mithilft, die umzusetzen. Ja, ganz ohne Probleme ist dieses Freifunknetzwerk natürlich nicht. Zum einen sind wir momentan ziemlich stark abhängig von dieser Linksys-Hardware. Da ist zum Beispiel das Problem, dass die noch nicht 100% freie Software ist. Der Treiber für die darauf integrierten WLAN-Karten ist proprietär und damit haben wir nicht immer die Möglichkeit, also die Hardware nach unseren Möglichkeiten zu benutzen. Es gibt da diverse Probleme, die auf den unteren Ebenen des WLAN-Verkehrs stattfinden. Ja, und dann dieser OLSR-Daemon, von dem ich am Anfang gesprochen habe, der erzeugt eine ziemlich hohe Rechenlast, zumindest jetzt, wo wir so viele Knoten haben. Und wir haben herausbekommen, dass diese Rechenlast mit jedem neuen Knoten immer weiter ansteigt und irgendwann geht es einfach nicht mehr. Da brauchen wir dann halt irgendeine Lösung für. Dann ist es so, dass unsere Informations- und Verwaltungsstruktur nicht so ganz stabil ist und viele Neulinge empfinden die auch als sehr unübersichtlich. Ich eingeschlossen, als ich vor einem halben Jahr dazugekommen bin, habe ich mich erstmal auf den falschen Seiten angemeldet und ja, über Weihnachten funktionierte die IP-Vergabe nicht. Es ist manchmal, also wir haben eine Karte, auf der man die Knoten eintragen kann und da ist es nicht möglich, dass man seinen Knoten mal wieder austrägt oder an eine andere Stelle verschiebt. Alles ein bisschen schwierig. Hinzu kommt, dass das Netz nicht sicher ist, wenn irgendjemand, also nicht sicher gegenüber Angriffen, das heißt, wenn es irgendjemand darauf anlegt, das Netz massiv zu stören durch Umprogrammierung des Routing-Daemons oder andere Dinge, dann kann das unter Umständen das Netz lahmlegen. Zumindest die Rechner, die alle über Funk miteinander verbunden sind. Ja, die Lösung sehe ich zumindest darin, dass es immer mehr Freiwillige gibt, die noch mehr Freiwillige und noch mehr Freiwillige, die sich daran beteiligen und mitmachen. Aber ich sehe das auch gar nicht so schlimm. Angefangen hat dieses Experiment in Berlin im Jahr 2004, irgendwie zur Wizard of Oz, habe ich gehört. Da hatte das ganze Netz 4 Knoten und heute im April haben wir 270 Knoten, die ständig in einer Wolke miteinander verbunden sind. Und es gibt noch diverse Knoten, die kleine Inselchen irgendwo bilden, die irgendwo außerhalb liegen. Und wenn man die noch hinzunimmt, dann sind es ungefähr 350 bis 400 Knoten. Ich meine, das Interesse, also großes Interesse besteht immer daran, halt irgendwie billig ins Internet zu kommen. Aber es gibt auch Menschen, die zu unseren Treffen kommen und sagen, ja, also ich habe ja zu Hause DSL, aber ich will da trotzdem mitmachen, dass mein Knoten, den ich jetzt hier so hinzusteuere, den kann ja irgendjemand anders dann sehen und über den kann der ja dann ins Netz kommen. Und die Bekanntheit von Freifunk steigt in Berlin und in anderen Städten stetig an. Zum Abschluss zeige ich euch jetzt mal einen Ausschnitt von der dynamischen Karte. Das ist von heute Vormittag. Gibt es hier Leute, die sich in Berlin nicht auskennen, die das jetzt nicht wissen, wo das ist? Also, in der Karte kann ich ein paar schöne Sachen zeigen. Hier, wo dieses sternförmige etwas ist, das ist die Zwingli-Kirche, die befindet sich in Friedrichshain. Und darüber ist überhaupt der ganze Friedrichshainer Bereich. Das Netz hat dort angefangen, weil in Friedrichshain Glasfaser verlegt worden ist und die Leute dort halt keinen DSL bekommen konnten. Und da war das Funknetz halt eine richtige Alternative, um ins Internet zu kommen. Mittlerweile ist es halt so, dass viele Leute teilnehmen, weil sie einfach nicht so viel bezahlen wollen für ein bisschen E-Mail austauschen und im Web was rumsurfen. Hier links befindet sich die Emmauskirche, da sind auch 8 Geräte installiert. Wer mal am Görlitzer Bahnhof vorbeifährt und auf diese Kirche dort achtet, der soll mal auf die runden Fenster ganz oben schauen und mal ganz genau hinsehen, dann sieht man die kleinen Antennen dort. Ja, und wenn irgendjemand von euch im Sommer im Görlitzer Park rumsitzt mit seinem Laptop, dann kann er das, kann er dort auch Internet bekommen über das Freifunknetz. Er braucht auch nichts Spezielles installieren, weil die Router dort so eingestellt sind, dass sie automatisch IP-Adressen an die Leute vergeben, die eine haben wollen. Ihr solltet nur darauf achten, dass eure WLAN-Treiber den Ad-Hoc-Modus gut unterstützen. Das tun sie leider nicht immer. Ja, da oben ist auch nochmal ein fetter Punkt, das ist die C-Base. Da werden die Probleme vom Freifunk immer sehr deutlich am Mittwoch, weil dann kommen immer ganz viele Leute hin und haben ihre Router dabei und die sind immer sehr schlecht konfiguriert und das sorgt dafür, dass das Netz nicht so richtig gut läuft. Ja, ansonsten finde ich eigentlich diese Zahl der Knoten und Striche und Linien darauf total beeindruckend. Und als ich, wie gesagt, vor einem halben Jahr da hinzugekommen bin, da sah das hier noch gar nicht so aus. Ja, ganz genau. Oben links, das ist das Haus des Lehrers. Bitte? Das sind Verbindungen zwischen Knoten. Mit den Antennen erklären. Also, wenn zwei, also jeder dieser Punkte da drauf, das ist irgendeine Person, die halt am Freifunk teilnimmt und die auch ihren Router in der Karte eingetragen hat mit dem Standort. Und wenn zwischen zwei solchen Punkten eine rote Linie ist, dann heißt es, dass diese beiden Router sich sehen können. Vorhin bei meinem Beispiel habe ich Kreise eingezeichnet. So ist es natürlich in der Praxis überhaupt nicht, weil überall, wo längere Verbindungen zu sehen sind, also wo lange Linien sind, sind gerichtete Antennen am Werk und die sorgen dafür, dass man halt überhaupt solche langen Strecken hinbekommen kann. Ist das mit den Linien irgendwie so klar oder gar nicht? Okay. Ich weiß nicht, ob ihr das so gut erkennen könnt, es ist ja ein bisschen blass und hell. An den Linien dran stehen auch noch so Prozentwerte, die angeben, wie gut die Verbindung ist. Ich sehe es hier auf dem Laptop. Okay. Ja, ansonsten danke ich euch fürs Zuhören. Das war mein Beitrag für das OLSR-Experiment. Wenn ihr euch den Vortrag herunterladet, dann sind da noch ein paar Links drin, also alle wichtigen Seiten von dem Projekt. Und da gibt es auch Informationen darüber, wo Treffen stattfinden. Okay, die wichtigsten URLs sind www.olsr-experiment.de. Dort befindet sich die IP-Vergabe, die Karte, die ihr eben gesehen habt, und eine Mailingliste. Und dort werden auch regelmäßig Newsbeiträge veröffentlicht, wo zum Beispiel größere Community-Treffen angekündigt werden. OLSR-Freifunk.net ist zum einen die Netzwerk-ID, die wir in Berlin benutzen. Und wenn irgendjemand auf die Idee kommt, das als URL einzutippen in seinen Webbrowser, dann findet er eine Einstiegsseite vor, die allerhand technische Informationen zum Freifunk in Berlin vorrätig hält. Und auf styxkommando.de/Sven Ola befindet sich immer die aktuellste Version von der Freifunk-Firmware. So. Ja, in dem Vortrag sind auch noch die Termine und die Treffpunkte von Treffen in Berlin, zum Beispiel ein Gesamtberliner Treffen gibt es immer auf der C-Base. In Kreuzberg wird im New Thinking Store und IT-Pool in der Skalitzer Straße 41 ein Treffen abgehalten. Dort kann man mich auch antreffen. Und in Weißensee gibt es auch ein Treffen im Café Herberts. So, und dann gibt es noch eine ganz kurze Übersicht, was man machen müsste, um am Netz teilzunehmen. Das sind also die Punkte, olsr-experiment.de aufsuchen, sich im Benutzername dort registrieren. Man könnte dort seinen Standort auf der Karte prüfen und wenn man meint, oh prima, ich mache jetzt gleich mit, dann kann man sich eine IP registrieren, ein WRT kaufen, die Freifunk-Firmware draufspielen und loslegen. Und wenn es doch nicht so gut geklappt hat, dann kann man einfach mal auf die Treffen kommen, die Mailingliste benutzen oder den Nachbarn anschreiben, den man über die IP-Vergabe erreichen kann oder die Kontaktinfos auf den Routern selbst. So. Also ich bin jetzt noch eine Weile hier. Ich habe auch so ein WAT mitgebracht, da ist die Freifunk-Firmware drauf. Falls ihr das mal irgendwie sehen wollt und mal mit rumspielen wollt, könnt ihr gerne machen. Dankeschön.
Ja, danke Robert. Wir haben es bislang immer so gemacht, wir machen eine Fragerunde und gehen dann zum nächsten Projekt. Also wer noch Fragen an Robert hat, die vielleicht einige mehr Leute hier sich auch jetzt stellen, immer los. Ganz hinten. Ja, ich gebe dir mal das Mikro und du wiederholst am besten die Frage, dann ist es auch auf dem Podcast drauf.
Die Frage war, ob wir öffentliche IP-Adressen haben. Kannst du die Frage präzisieren? Inwiefern du, was meinst du mit öffentlich? Nein, du kannst die IP-Adresse nicht aus dem Netz erreichen. Das Berliner Freifunk-Experiment macht so etwas wie virtuelle Hausbesetzung. Wir benutzen ein Klasse-A-Netz, das mit der Nummer 104 anfängt und von der Netzbehörde als für die Zukunft vorgesehen deklariert ist. Beantwortest du die Frage? Die Frage ist, ob es eine Firewall oder eine ähnliche Sicherheitsvorrichtung im Netz gibt. Die Freifunk-Firmware bietet die Funktionalität. Der WLAN-Router hat auf der Rückseite 5 Anschlüsse. 4 davon sind für normale Netzwerk-Funktionalität vorgesehen. Wenn du an der Stelle deinen Computer anschließt oder deinen Laptop oder was auch immer, dann befindet sich das in einem privaten Netz. Mit 192er Adressen, wer sich damit auskennt. Und das Freifunknetz läuft in einem anderen Netzbereich und auf dem Router ist eine Firewall, also ist IP-Table Netfilter und er ist so eingerichtet, dass von außen kein Verkehr in dieses private Netz durchkam. Es war die Frage, wie teuer der Router ist. Der Linksys WRT54GL kostet zurzeit so etwa 67 Euro, wenn man ihn bei Amazon bestellt. Bitte? Markus merkt ja an, dass man ihn über Phone billiger bekommt. Wie viel billiger? Also steht jedem frei, das Gerät dort zu kaufen, wo er es am günstigsten bekommt. Gibt es denn diese WRT54GL mittlerweile auch wirklich zu kaufen? Weil eine Zeit lang war es, die würde jetzt als GL ausgezeichnet werden, aber ich habe keinen mit L hinten gesehen. Die Frage war, ob es... ja, also die Frage ist, ob es den WRT54GL in dieser Version zu kaufen gibt. Da er eine Weile noch nicht verfügbar war und es sein könnte, dass man sich anstelle dessen einen anderen Router kauft, der aber mit Freifunk nicht funktioniert. Das habe ich jetzt nicht so erwähnt in dem Vortrag, dass das war. Es gibt eine Variante oder es gibt die Variante des Routers, die man am häufigsten antrifft, hat nicht das L im Namen oder in der Modellnummer und es handelt sich dabei häufig um die sogenannte Revision 5. Die hat abgespeckte Hardware-Spezifikationen. Auf dem System läuft kein Linux. Das lässt sich auch nicht ersetzen. Und das Gerät wäre dann eh zu schwach, um es für die Freifunkzwecke einzusetzen. Und mittlerweile bekommst du aber den WRT54GL wie gesagt, bei Amazon und bei anderen Händlern. Ich weiß nicht, wie es bei den einschlägigen Elektronikketten aussieht. Wenn man sich einen WRT54G gekauft hat, ohne das L halt dran, dann einfach Packung zu Hause aufmachen, nachgucken, was die Revisionsnummer auf der Unterseite sagt, und wenn das irgendwie die Version 5 ist, dann gleich wieder zurückbringen. Fehlkauf. Gibt es noch mehr Fragen?
Ja, also vielleicht eben noch eine Frage. So, angenommen, ich wohne jetzt im Hinterhof im Erdgeschoss, so wie ich das tatsächlich tue, und habe keinen Freifunk bei mir erstmal. Bringt das was, aufs Dach zu klettern und zu gucken, ob ich da ein Signal kriege?
Also den ersten Schritt, den ich empfehlen würde, wäre auf die Karte schauen. Gibt es bei dir irgendwas in der Nähe? Und wenn du so ein bisschen Gefühl dafür hast, 100 Meter weiter, da sitzt ja jemand und da sieht er so ganz alleine aus, dann kannst du dem erstmal über die IP-Vergabe eine Mail schicken und sagen, hey, ich möchte mitmachen beim Freifunk. Wie sieht es denn bei dir aus? Kommst du aufs Dach raus? Kannst du deine Antenne in meine Richtung drehen? Dann kannst du loslegen und wenn es eine positive Reaktion darauf gibt, kannst du dich erkundigen, ob du auf dein Dach darfst, ob du dort eine Antenne installieren dürftest, ob das dein Vermieter mitmacht oder ob das deine Hausgemeinschaft oder wer auch immer mitmacht. Und wenn sich all das ergeben hat, dann kannst du im Netz oder auch auf der Mailingliste Anleitungen finden, wie man so eine Antenne baut. Dazu braucht man eigentlich nur ein Blech, Lötkolben, Draht, eine Anleitung. Eventuell auch gute Ratschläge von Flo Fleißig. Der hat da einige Videoblog-Einträge gemacht, wie man so eine Antenne baut. Oder du kannst auch eine kaufen. Das geht natürlich auch. Oder es gibt noch die Möglichkeit, dass Horst Krause, genannt Offline Horst, den du häufig auf der Seabase antriffst, dir für 15 Euro eine baut. Zum Beispiel aus einer Konservenbüchse. Die Frage war, wie viele Gateways ins Internet es gibt. Kann ich ganz schwer sagen. Also bestimmt mehr als 10 oder 20. In Friedrichshain sieht es halt so aus, da gibt es wirklich mehr Nutzer als Bereitsteller. Bei uns in Kreuzberg, da gibt es halt DSL und da gibt es mehr Leute, die DSL bereitstellen, als Leute, also die Internet bereitstellen, als Leute, die es dann auch nutzen.
Also dann einen festen Gateway oder wird das gemanagt über dieses System?
Bitte?
Einen festen Gateway ins Internet oder wird das über dieses ganze Netz gemanagt und verteilt?
Wie meinst du das? Also die Frage war... dieser OLSR-Daemon ist so eingestellt, dass er die kürzeste Route zum demjenigen bestimmt, der das Internet anbietet. Und die Zugänge sind halt, wie gesagt, zum Teil DSL-Zugänge, die dann halt nach 24 Stunden nochmal gekappt werden. Es gibt eine Besonderheit, es gibt einen Uplink in der Boucherstraße, der besteht da, ist eine SDSL-Verbindung oder irgendwas ähnliches, zumindest schafft es 30 Megabit Up- und Downstream. 30 Gigabyte Transfervolumen sind im Monat bezahlt, das kostet 180 Euro. Dafür werden Spenden entgegengenommen, das klappt, naja, mäßig. Und die Person, die diese Spenden eintreibt, das ist auch der Sven Ohler, der ist damit ziemlich beschäftigt und leider klappt das immer nicht so gut mit dem Bezahlen. Und gerade diejenigen, die den höchsten Traffic verursachen, sind da auch nicht so bereit, Spenden zu geben. Aber nichtsdestotrotz sind alle noch sehr fröhlich dabei und entwickeln und machen weiter und verbessern das System mit jeder Woche. Und ich denke, dass auch damit zu rechnen ist, dass die Nutzer irgendwann einsehen werden, dass das eine gute Sache ist, die man auch mal mit einer Spende unterstützen kann.
Okay, noch Fragen?
Die Frage ist. Ja, OLSR ist ein Mesh-Protokoll. OLSR ist der Standard, beziehungsweise das RFC. Magst du das Mikro haben und das Gang erklären?
Also, um das zu klären, es gibt von der IEEE, das sind die Leute, die den ganzen WLAN-Standard quasi erfunden haben, ein Proposal für ein Protokoll, solche Mesh-Netzwerke, also sprich selbstorganisierende Funknetze mit unabhängigen Knoten, dass die eben jetzt auch ihr eigenes Mesh-Protokoll aufgebaut haben. Also im Moment sprießen so an allen Ecken so neue Mesh-Protokolle aus der Versenkung. Also es gibt verschiedene neue Ansätze. Wir machen mal auch ein Mesh-Protokoll und so und verschiedene Firmen, die da jetzt auch Ansätze haben, und IEEE ist halt eine Organisation, die jetzt ihr eigenes Mesh-Protokoll nochmal rausgegeben hat. Also ist aber was anderes als OLSR, soweit ich das verstanden habe.
Da kann ich dann vielleicht auch noch einen Satz zu sagen, weil du meintest, dass überall Meshing-Protokolle aus dem Boden sprießen. Ich hatte ja bei den Problemen angemerkt, dass der OLSR-Daemon ein bisschen zu viel Rechenlast verursacht und dass das halt in Zukunft irgendwann uns auf die Füße fällt. Es gibt eine Teilnehmerin bei uns, die heißt Elektra, und die hatte sich erst vor kurzem eine neuere Variante ausgedacht. Das ganze System nennt sie Batman, Better Approach to Mobile Ad-Hoc Networking. Und das System befindet sich zurzeit halt so in einer Testphase. Sie selbst programmiert es nicht, aber sie steuert die Idee dazu bei, oder die Idee und die Grundprinzipien dieses Systems. Und implementiert wird es halt von der Community.
Okay, danke. Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Für alle Leute, die noch Fragen haben an Robert, ist, glaube ich, nachher noch genug Gelegenheit, wenn wir mit den Projektvorstellungen durch sind heute Abend.